Hallo und herzlich willkommen in Folge 44 der Strafbar. Das ist jetzt hier der zweite Versuch der Aufnahme. Menschen, die uns auf Twitter folgen, werden es mitbekommen haben. Wir haben das Ganze schon mal aufgenommen, ich glaube am Mittwoch, und waren auch ganz zufrieden. Und dann ist mein Programm abgestürzt und ich konnte es nicht mehr retten. Wer bin ich
herzlich
überhaupt?
Herzlich willkommen bei und täglich grüßt das Eulentier.
Also nochmal, wer bin ich? Ich bin Laura Schneider, ich bin 30, ich bin Referendarin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin, alles in einer Person, und mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich war auch mal 30.
Ihr könnt jetzt raten, wie lang das her ist.
Genau, ich bin so alt, dass ich das nicht mehr sage. Und ich hätte auch erwartet, dass du das mal streichst jetzt.
Ja, langsam, aber sicher,
jetzt wo du 30.
Ach, mich
gut.
Ja, tatsächlich.
Also, was machen wir hier? Wir sind die Strafbar, wir unterhalten uns über Strafrecht, reden viel dummes Zeug dabei, sind keine Rechtsberatung, das könnt ihr bei mir privat buchen. Und wir sind auch keine Vorlesung. Also, wir haben heute wieder so ein paar Momente, da werdet ihr das sehen, wo wir über Theorien am Rande reden, wo irgendwelche Strafrechtsprofessoren sich das ausgedacht haben. Das interessiert uns nicht so sehr. Wir wollen einfach ein bisschen über Strafrecht reden.
Genau.
Laura, was sind heute unsere Themen?
Heute sind unser Folgentitel ist erst zahlen, dann fragen, Untreue bei den Grünen, oder erst schießen, dann fragen. Das ist das Thema Notwehr. Und es war so schön am Mittwoch, weil da waren wir richtig aktuell mit dem Thema Untreue. Jetzt sind wir schon wieder 3 Tage in Verzug, aber macht nichts. Also, was ist passiert?
Dieses Gejammere. Das ist ja wie bei den Grünen jetzt. Wahrscheinlich auch.
Stimmt. Ich wollte eigentlich, sehe ich gerade noch hier in unseren Notizen, kurz einmal zurück. Wir haben noch nicht erklärt, warum wir erst jetzt wieder da sind. Das sollten wir kurz sagen.
Mal los.
Zeit ist ein großes Problem und mein Examen kommt auch in großen Schritten. Das heißt, es wird auch zumindest die nächsten paar Monate nicht besser. Wir werden aber vorm Examen auf jeden Fall noch 2 Folgen, würde ich sagen, aufnehmen und hoffen, dass es danach auch wieder mehr wird. Wir wollen das auf jeden Fall. Wir wollen auch hier nicht aufhören. Aber es ist einfach schwierig momentan. Wir haben auch manchmal sehr divergierende Freizeitgestaltungen, die einfach, wo es dann einfach zeitlich nicht zusammenpasst.
Freizeitgestaltung ist jetzt ja auch ein Euphemismus. Als wenn wir abends nicht aufnehmen können, weil immer einer Party macht und der andere morgens nicht aufnehmen kann, weil er immer besoffen ist. Also meine Freizeitgestaltung sind solche Dinge wie, ich fahre in Hansestädte, um Menschen aus dem Gefängnis zu holen. Und so, das sind so meine Freizeitgestaltungen.
Haushaltsklausur zum Beispiel, das ist meine Freizeitgestaltung.
Was ist eine Haushaltsklausur? Also keine Angst, Haushaltsklausur ist nicht, wenn Laura sich und ihren Mann einsperrt, bis er sauber ist. Also der Haushalt, nicht der Mann.
Ach so. Da berät man als Fraktion über den Haushalt der Kommune und guckt sich das an, wie der aussieht, ob man noch Ideen hat oder nicht. Wir fangen jetzt mit dem Thema an. Und zwar gucken wir uns, wir wollen das nicht komplett anschneiden, das hatten wir auch am Mittwoch nicht, sondern einfach nur mal kurz ein bisschen was zum Thema Untreue und erklären, was passiert ist. Gegen den Vorstand der Bundesgrünen, gegen den Bundesvorstand wird ermittelt, das sind 6 Personen, aufgrund von selbstgenehmigten Sonderzahlungen aus dem Jahr 2020. Das war ein Corona-Bonus, den haben alle 6 Vorstandsmitglieder bekommen, in der Höhe von 1.500 Euro aus dem Parteivermögen. Das haben sie sich selber genehmigt und jetzt gab es wohl, also das ist schon länger bekannt, es ist inzwischen auch, also auch als das groß bekannt wurde, haben sie auch gesagt, ja, und wir zahlen das zurück und so weiter. Aber es wird tatsächlich jetzt, ist tatsächlich nochmal ein Ermittlungsverfahren angestoßen worden, weil es wohl ein paar Anzeigen gab von Privatpersonen. Und jetzt zieht die Staatsanwaltschaft das nochmal an. Wegen des Verdachts der Untreue zum Nachteil der Partei. Deswegen haben wir uns überlegt, ob wir uns die Untreue mal angucken. Und die Untreue ist geregelt in 266 StGB. Da steht drin, ich werde das einmal kurz vorlesen. Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht oder die ihm Kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäft oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, und Daniel erklärt euch jetzt mal, was man da so durchprüfen würde. Da gibt es nämlich insbesondere 3 Punkte.
Genau, also jemand ist, oder man braucht überhaupt eine Vermögensbetreuungspflicht. Was ist das? Eine Vermögensbetreuungspflicht setzt ein Treueverhältnis voraus, dessen wesentliche und typische Aufgabe in der Betreuung des fremden Vermögens liegt und welches durch eine Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit des Pflichtinhabers geprägt ist. Also, Laura gibt mir 1.000 Euro und sagt, pass mal auf die 1.000 Euro auf, dann ist es wahrscheinlich noch keine Vermögensbetreuungspflicht. Wenn Laura eine GmbH gründet mit mindestens 25.000 Euro, gibt so ein, zwei Tricks, da lacht Laura schon nicht mehr, und mich als Geschäftsführer einsetzt, das heißt, ich verwalte diese GmbH, ich leite dich als Chef, ja, und Laura ist Eigentümerin, ist Gesellschafterin, und dann fange ich, dann hätte ich so eine Vermögensbetreuungspflicht, weil ich natürlich dann dieses Unternehmen, was ich für Laura leite, nicht einfach mitmachen kann, was ich will, sondern ich muss das, Treue zu ihr verwalten, ja, und müsste man sich hier anschauen, es ist eine Partei wird durch Parteienrecht und Vereinsrecht geprägt, da kommen die wesentlichen Sachen her, gibt es da ein Treueverhältnis, natürlich, ne, also ein Parteivorstand darf nicht einfach mit dem Geld machen, was er will, sondern es ist natürlich den Interessen der Partei und seiner Mitglieder oder der Mitglieder der Partei verpflichtet, wesentliche und typische Aufgabe, die Betreuung von fremden Vermögen, das ist auch, vor allem das Vermögen gehört ja nicht dem Parteivorstand, sondern es ist fremd, also das der Parteimitglieder, und ist auch typisch und eine wesentliche Aufgabe, ist klar, so ein Parteivorstand, der muss entscheiden, welche Räume mieten wir an, welche Leute stellen wir ein, was geben wir für Kampagnen aus und so weiter und so fort. Das ist also typisch für und es ist auch wesentlich, das ist jetzt nicht nur was man so nebenher macht. Ja. Mhm. So, Eigenverantwortlichkeit, auch das ist klar, der Parteivorstand entscheidet im Wesentlichen, kommt gleich zu den Grenzen, eigenverantwortlich, also es, ne, der kann Entscheidungen fällen, wir wollen jetzt Kugelschreiber kaufen oder wir wollen, weiß ich nicht, Bleistifte kaufen und so, das kann der richtig entscheiden. Und selbstständig sind die auch, die können als Vorstand nämlich das in bestimmten Grenzen soweit erstmal entscheiden. So, das ist ja die Vermögensbetreuungspflicht, relativ unproblematisch für den Vorstand eines Vereins oder einer Partei liegt ja vor. Dann müsste diese Pflicht verletzt worden sein. Dahinter versteckt sich die Frage, durfte sich der Vorstand diese Gelder selbst genehmigen und wenn ja, auch in welcher Höhe? Genau. Ganz grundsätzlich könnte es sein, dass man sagt, naja, Corona-Boni, das geht. Ja, wenn die irgendwie ordentlich begründet sind, dann kann man das machen, ohne dass das gleich eine Verletzung ist. Es gibt hier zwei Gedanken, die sich da aufdrängen und eine Überlegung, die ich nochmal davor schalten möchte, die eine Überlegung davor ist, wenn ich zum Beispiel Vorstands bin einer großen Aktiengesellschaft, dann ist das ganz üblich, dass man sich sehr, sehr hohe Boni genehmigt. Ja? Also wenn ich sage, wenn die, also gibt es ja so Millionen Boni, auch das wird im Zweifel genehmigt, also sind 1.500 Euro eigentlich gar nicht so spannend. Aber es gibt hier eine Besonderheit in der Grünen Partei. Ich habe das nicht im Einzelnen geprüft, aber ich habe die Berichterstatter dazu, denen scheint es einen sogenannten Länderrat oder Finanzrat zu geben. Das scheint ein Gremium zu sein, in dem die Teilverbände der Grünen Vertreterinnen schicken. Laura?
Ja, ich wollte nur zum Verständnis für unsere HörerInnen fragen, bekommt man denn Gehalt eigentlich als Grüne Vorstand oder als Parteivorstand? Das hast du letztes Mal nochmal so schön erklärt.
Also ich weiß, dass die Bundesvorsitzenden der SPD das bekommen und dass auch es Aufwandsentschädigungen gibt. Für die, habe ich das letztes Mal erklärt? Wir müssen mal aufhören.
Ganz kurz hast du es erzählt. Nein, nur zum Verständnis. Also das.
Also ich glaube, die Bundesvorsitzenden der SPD werden bezahlt wie ein Bundestagsabgeordneter. Mhm. Ja. Da gibt es eine Aufwandsentschädigung. Das ist auch sinnvoll, weil man kann das bei einer großen Partei nicht mehr, also sagen wir mal so, ich weiß, dass schon der Bezirksvorsitz eines niedersächsischen SPD-Bezirks zumindest bei den beiden Großen wahrscheinlich nur nebenberuflich und nicht ehrenamtlich laufen kann. Das ist schon, also das unterschätzen die Leute, wenn man erstmal für ein paar 10.000 Parteimitglieder zuständig ist und diverse Abgeordnete und so koordinieren muss, dann dürfte das auf jeden Fall eine Menge Holz sein. So, die Grünen sind schön ein Gehalt zu, die Vorsitzenden der Grünen zumindest. Es gibt eine Finanz- und Ehrenregelung des Bundesvorstands. Nee, das ist nur das Weihnachtsgeld.
Okay, nee, so genau wollte ich es auch gar nicht wissen.
Also, das ist ein Job. Also, das ist halt mal so zu sagen. Ja. Ne? Also, das ist jetzt nicht wie der Vorsitz des Kleingartenvereins Buxtehude, ja, wo man halt in der Woche 3 Stunden investiert und kein Geld für kriegt, sondern nur Geld reinsteckt. Bundesvorsitzender einer Partei ist schon eher ein Job. So. Mhm. Ich weiß natürlich auch, dass die Juso-Bundesvorsitzenden kriegen auch ein Gehalt. Ja, weil das auch gar nicht anders zu machen ist.
Ja.
So. Und also das sind auf jeden Fall Dinge, die zu machen sind. Also, die Frage ist also, die erste durfte sich die Erforschungsdienstgelder selbst genehmigen und da war meine Überlegung, naja, es gibt diesen Länder oder diesen Finanzrat und es scheint so zu sein, wenn man die Berichterstattung sich anguckt, dass der hätte beteiligt werden müssen. Und wenn der natürlich nicht beteiligt wurde, dann ist natürlich diese Pflicht, dieses Vermögen zu betreuen, nämlich so, wie das sich mal ausgedacht wurde bei den Grünen, verletzt. So.
Ja.
Dann gibt es die Überlegung, die hast du letztes Mal eingebracht, um die Höhe.
Ja, das hatte ich auch in der Berichterstattung gelesen, dass wo der Regelfall 300 Euro waren für die Mitarbeitenden und die haben sich ja jetzt jeder 1500 genehmigt. Dass auch die, also dass man zumindest das diskutieren könnte, wenn sie überhaupt sich was hätten genehmigen dürfen, dann vielleicht auch nur diese 300 Euro pro Person.
Gut.
Da hat sich aber jetzt keine, seit Mittwoch auch nichts getan.
Genau, gibt jetzt keine juristisch valide Regel. Ja, auf dem ersten Ebene, dass sich leitende Angestellte oder leitende oder Vorstände genauso viel gönnen müssen wie wie leitende Angestellte, das kann man schon differenzieren, so dass nicht ausgeschlossen ist. Ja, naja, es gibt noch einen dritten, wir kommen vielleicht mal gleich dahin, also das könnte auf jeden Fall diese zwei Sachen, also wenn es einen Tarifvertrag gäbe und dieser Tarifvertrag vorsieht, dass dort auch das Gehalt der Grünen drin steht, ja, also der Grünen Spitze, so rum, und das mehr ist als die Grünen Spitze, dann dürfte das, die Grünen Spitze sich mehr gezahlt hat, als im Tarifvertrag drin steht, das dürfte zum Beispiel eine Verletzung einer Pflicht sein, weil dann der maßgeblich sein könnte. So, drittens, es müsste einen Vermögensnachteil geben.
Mhm.
Vermögensnachteil bedeutet für das Unternehmen, beziehungsweise hier für den Verein, beziehungsweise die Partei, weniger Geld, als wenn man das nicht gezahlt hätte, Vermögensnachteil.
Mhm.
So, zwei Überlegungen. Erstens, Verteidigung. Wie verteidigt man sowas? Zweitens, was ist das Problem? Ich glaube, dass man hier nach Akteneinsicht relativ zügig feststellen wird, es ist schon zurückgezahlt worden. Schaden, wie gesagt, wir reden halt nur über 1500 Euro. Wenn jetzt die ein oder der andere Student vom Schul- und Brokkurs sagt nur 1500 Euro. Aber ich war letzte Woche in der Presse mit Steuerhinterziehung von potenziell 800.000 Euro. Also das ist halt schon, ne, das darf man nicht, aber ja, das ist eine geringe Summe. Und ich glaube, dass alle Beteiligten massiv, und das ist zwar der zweite Gedanke, massivst politisch Schaden nehmen, inklusive der Grünen Partei jetzt.
Ja.
Und dass man deswegen vielleicht es hinbekommen könnte, das Ganze nach 153a einzustellen. 153a bedeutet, naja, hier ist schon vielleicht was schiefgelaufen, aber wegen der geringen Schuld und weil vor allem hier ein hoher Eigenschaden auch ist, weil die Öffentlichkeit da so krass drauf reagiert, kriegt man das vielleicht eingestellt. Wenn das nicht der Fall ist, müssten sich alle auf einen Strafbefehl einstellen, der so in der Höhe, würde ich mal sagen, zwischen 30 und 60 Tagessätzen, würde ich mal schätzen, liegen könnte. Und dafür müsste man natürlich sich überlegen, ob man da wirklich gegen vorgehen will, weil das natürlich alles anders negativ ist. Denn das Hauptproblem sind, glaube ich, hier nicht die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die sechs, sondern das Hauptproblem ist ja der extreme Rufschaden, den die Grünen an sich und die Grüne Partei und die sechs Funktionäre da erleiden.
Was man nochmal dazu erklären oder sagen kann, bis auf den Schatzmeister sind das ja alle Mitglieder des Bundestages. Was bedeutet das für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, Daniel?
Ja, für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist es so, dass grundsätzlich Immunität herrscht und Immunität heißt, man darf einfach nicht so ohne Zustimmung des Parlaments gegen einen Parlamentarier entwickeln. Die Anlage 6 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags regelt das aber mittlerweile ein bisschen anders. Die haben nämlich quasi schon in der Geschäftsordnung beschlossen, dass der Deutsche Bundestag bis zum Ablauf der Wahlperiode die Durchführung Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Bundestags zustimmt, quasi schon mal vorab. Mhm. Eigentlich ist es im Bundes braucht einen Beschluss des Bundestags, den gibt es jetzt. Es sei denn, dass es sich um Beleidigung mit politischem Charakter handelt und dann gibt es so ein paar Sonderverfahren und noch ein paar Ausnahmen, ja. So. Und ganz grundsätzlich ist es also so, dass in Deutschland eigentlich qua Verfassung es eine Zustimmung geben muss für Ermittlungen gegen Mitglieder des Bundestages.
Aber durch den Bundestag.
Durch den Bundestag, aber der Bundestag das am Anfang schon macht. So, und dann wird das fein ziseliert, ja, also fein daraus gearbeitet, in welchen Momenten jetzt die Strafverfolgungsbehörden was genau machen. Und das müsste man sich dann nochmal im Einzelnen gucken. Ihr könnt euch aber merken, das, was man in der Schule mal lernt, das nämlich, habe ich zumindest auch gelernt, dass der Bundestag dem immer zustimmen muss, das macht dann wieder anders. Mittlerweile dreht er das um und sagt, wir geben dann mit verschiedenen Ausnahmen auf jeden Fall schon mal. So.
Genau.
Und das ist passiert und von dem Dezember ist der Bundestagspräsidentin das mitgeteilt worden und dann durfte frühestens 48 Stunden danach durften die loslegen und die haben mehr als
relativ spät jetzt, genau. Also das ist ja auch so eine Geschichte, ist jetzt nichts Juristisches, aber das hatte ich in dem Sommer auch gelesen, so nach dem Motto, die Grünen hatten jetzt auch irgendwie 2 Wochen Zeit, sich darauf einzustellen, über 2 Wochen. Also.
Ja, das ist aber auch bei solchen Sachen, ich meine, es geht hier um insgesamt 9.000 Euro, die auch schon wieder zurückgezahlt wurden. Die Grünen-Spitze kooperiert. Also ich gehe davon aus, dass alles an Unterlagen dort übergeben wurde oder übergeben worden ist oder jetzt übergeben wird. Da ist ja nun auch keine Not am Mann, dass man jetzt sofort erstmal den Grünen eine Razzia machen muss und da, also jetzt gut, Annalena Baerbock ist die Frau, ob die mal ihren Reisepass abgeben muss, damit die nicht so viel, damit die nicht ins Ausland abspaß, ne? Also das wäre jetzt bei jedem normalen Fall so, okay, die dreist immer ins Ausland, Fluchtgefahr. Aber bei keinem dieser 6 Leute ist ja Fluchtgefahr. Die werden sich dem stellen und jetzt habe ich gerade einen Witz auf Annalenas Kosten gemacht und fühle mich ein bisschen schäbig, weil das sonst nur widerliche Typen machen.
Das stimmt allerdings.
Aber das ist ja, weil sie Außenministerin ist. So, ich mache das doch gar nicht schlecht. Aber deswegen. Also, das wäre so die Frage. Ne? Ich glaube, am Ende wird da halt nicht viel mehr rauskommen. Das würde mich extrem überraschen. Das musst du jetzt nur aussetzen eigentlich.
So. Okay.
Und anschließend zahlst du ein Monatsgehalt an die an die Umwelthilfe und als Auflage und fertig ist. So würde ich das, glaube ich, gestalten.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollten uns nochmal so ein bisschen über Rechtfertigung und dabei insbesondere über die Notwehr. Ich glaube über die Notwehr, ne? Haben wir den Notstand drin? Weiß ich gar nicht. Ja, über Notwehr reden. Und das anhand von 2 Fällen. Wir fangen jetzt aber erstmal mit einem bisschen Theorie an. Für eine Notwehr braucht man 3 Dinge. Man braucht eine Notwehrlage, man braucht eine Notwehrhandlung und einen Notwehrwillen. Und Daniel fängt jetzt mal mit dem ersten an.
Ja, also Notwehr, so würde ich das halt mal einführen, das kennt ihr auch schon, ja. Also wenn so 2 kleine Kinder sich kabbeln, ja, man geht dazwischen, dann sagt eins mindestens immer, das war aber Notwehr. Und das, was ist das halt genau? Es gibt halt eine juristische Definition. Und um das nochmal klarzuziehen, es gibt im Recht einige von euch, insbesondere die armen Schweine und Schweinen und Schweine, wie sagt man das jetzt? Die armen Schweine, die Jura studiert haben oder noch studieren, wissen, dass es gibt einen sogenannten dreigliedrigen Tataufbau. Da gibt es einmal den Tatbestand. Also Tatbestand ist, was hat er eigentlich gemacht, der Täter, und was hat er sich dabei gedacht? So vereinfacht, ne? So, dann gibt es die Rechtswidrigkeit. Da wird die Frage gestellt, naja, ist das, was die Person gemacht hat, ist das durch irgendetwas gerechtfertigt? Zum Beispiel Notwehr, ja? Oder aber, also durfte er das tun? Ja? Und die letzte Frage, die man sich immer stellen muss, ist die Schuld. Also ist jetzt persönlich vorwerfbar, was die Person getan hat? Ja?
Ja.
Also der total, ne? Also der Bewusstlose, ja, dessen Hand herunterfällt und dabei eine wertvolle Porzellan Ming-Vase umwirft und die Vase ist kaputt, offensichtlich Sachbeschädigung. Ja, mit dem Subjektiven kommen wir jetzt nicht so weit, ne? Also, aber erstmal ist es Sachbeschädigung und da könnte man aber sagen, na, der ist ja bewusstlos, ne? So, also, das so als Einfachste, ne? Und jetzt befinden wir also in der Rechtfertigung und da Notwehr. So, und da gibt es die Notwehrlage. Die Notwehrlage ist definiert nach, naja, es muss ein Angriff geben, der ist gegenwärtig sein und der muss rechtswidrig sein. Wollen wir das wieder so machen, dass du mir, oder soll ich es vorlesen und du gibst ein Beispiel? Warum hätten wir es denn gerne?
Ich lese es vor. Ich bin nicht so
und gut mit spontanen
Beispielen.
Ich bin da besser, ja.
Also, der Angriff ist, jede Drohne Beeinträchtigung rechtlich geschützter Interessen.
Also, Laura kommt, ja, nimmt mein Handy weg und geht. Und ich bin jetzt, sage, naja, aber Moment, das Handy, ich bin Eigentümer und Besitzer dieses Handys, gehe ich hinterher und nehme es wieder weg. Oder aber auch, Laura kommt, haut mir auf die Fresse. Bam. Nase. So, ja. Das wäre jeweils drohend, ja, und oder sogar, ne, also die musste, also mehr als drohend geht auch, vielleicht so rum. So, und es gibt ein paar Sachen, die nicht rechtlich geschützt sind, Interessen, ja. Zukünftige Gewinnerwartung ist, glaube ich, sowas, was zum Beispiel nicht geschützt ist. Also wenn einer hinkommt und sagt, Daniel ist ein schlechter Rechtsanwalt, dann geht mein rechtliches Interesse, dass ich weiterhin nur die bestzahlendsten Mandanten auf dem Planeten habe, natürlich dahin. Und dann kann ich nicht einfach sagen, so, jetzt ist hier ein Angriff auf mein rechtlich geschütztes Interesse. Ja, das geht nicht. Aber so Körper, Leben,
das sind Eigentum, so die Klassiker. Ja.
Besitz, ja, das sind so Sachen, die immer geschützt sind. So, dieser Angriff muss auch gegenwärtig sein. Laura trinkt, was trinkst du da eigentlich, Tee?
Ja.
Okay, dann trinkt Laura nicht mehr gegenwärtig Tee und deswegen kann sie gegenwärtig den Angriff erklären, den gegenwärtigen Angriff.
Ein Angriff ist gegenwärtig, wenn er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert.
Ja, ist auch relativ einfach, ne? Gerade stattfindet, Laura haut immer noch mit der Hand auf meine Nase ein, ja? Noch andauert wäre so auch das Gleiche, ne? Also immer wieder auf die arme Nase. Oder unmittelbar bevorsteht, Laura holt aus, ja? Der Angriff ist nicht mehr gegenwärtig, wenn er vorbei ist. Laura kommt, haut mir auf die Nase, ich fall um, während ich überhaupt erstmal klarkommen muss mit meinem Leben, um wieder aufzustehen, ist Laura schon aus der Tür raus, um meine Wohnung zu verlassen. Ja? Dann ist der Angriff nicht mehr gegenwärtig. So, dann droht mir auch keine Beeinträchtigung mehr. Aber das muss man sich klarziehen. Ne? So, oder anderes Beispiel, Laura ruft mich an und sagt, wenn wir beiden Hübschen uns das nächste Mal sehen, dann hau ich dir auf die Nase. Wäre vielleicht eine Bedrohung, ja. Wäre auf jeden Fall, ist da nicht gegenwärtig, der Angriff.
Ja.
Ja. Kommen wir gleich nochmal in unserem Beispiel zu. So, und der Angriff selber muss rechtswidrig, darf nicht rechtswidrig sein. Nee, der Angriff muss rechtswidrig sein.
Genau, rechtswidrig ist, wenn der Angreifer selber nicht gerechtfertigt ist.
Jetzt kommen wir wieder zu den Kindern, ne? Das eine Kind entscheidet, Kinder handeln schuldlos, ja? Das ist das Schöne. Aber das eine Kind entscheidet, dem anderen Kind eins auf die Nase zu hauen, mit diesen kleinen klebenden Patschehändchen, haut er so, pff. So. Jetzt gucken wir uns mal an, wie ist die Rechtslage? Das eine Kind steht da nur doof rum, puppelt in der Nase, das andere Kind und haut ihn auf die Nase. Jetzt ist natürlich klar, das Kind, was zugeschlagen hat, ja, hat rechtswidrig zugeschlagen. Ja, das hat ja, also, hat sind Kinder, aber hat rechtlich zugeschlagen, weil man schlägt anderen Leuten auch mit klebenden kleinen winzigen Händen, mit winzigen Fingern nicht einfach auf den, ne, schlägt man einfach nicht. So. Jetzt sagt das zweite Kind, nimmt den Finger aus der Nase und sagt mit seinen wiederum klebrigen Händchen, jetzt hau ich aber den ersten zurück. Und jetzt sagt das erste Kind, ja, was rechtswidrig angegriffen hat, oh, das Kind greift mich jetzt an, ja, das ist ein gegenwärtiger Angriff, der hat nämlich seine kleine Patsche-Handschuhe in die Höhe genommen und haut mich jetzt. Jetzt bin ich aber in Notwehrsituation. Und so funktioniert das natürlich nicht. Weil sonst hätte man ja so, wenn einer mal anfängt, ja, hat man immer so eine gegenseitige Rechtswidrigkeit des Angriffs. Und das ist aber, gesagt, in einem gewissen Kuddelmuddelgrad auch gar nicht mehr so einfach festzustellen, wer ist hier eigentlich jetzt gerade rechtswidrig im Angriff und nicht.
Genau.
Ne? Also sobald so eine ordentliche Keilerei losgeht, dann wird das gar nicht so einfach. Also, der Angriff darf nicht bereits selber, das muss ein Rechtswidrigkeitsangriff sein. Wenn ich zum Beispiel Laura das Handy wegnehme und sie deswegen sagt, Notwehr, ne, ich hole mir jetzt mein Handy wieder und dann kommt sie auf mich zu mit ihren winzigen Fäusten, um mich zu boxen, um mir das Handy zu entreißen, dann kann ich natürlich nicht sagen, so jetzt habe ich aber eine Notwehrsituation gegen Laura. Ne? Das ist, so funktioniert es nicht. Ja. Alles klar. Es muss dann eine Notwehrhandlung geben. Ne? Also das ist die Handlung, die ich mache, also zum Beispiel das Handy da wegnehmen oder jemand mit den klebenden Händchen auf die Nase hauen.
Ja.
Genau. Das ist die Notwehrhandlung. Und diese Notwehrhandlung muss erforderlich sein, ja, und geboten sein. Also erforderlich und geboten. Laura fängt mal an mit der Erforderlichkeit.
Die Erforderlichkeit, genau, da haben wir den Punkt Geeignetheit, also die Handlung, die ich mache, den Schlag oder was weiß ich, die muss dazu geeignet sein, den Angriff abzuwehren. Und dabei muss sie gleichzeitig das mildeste, gleich geeignete Mittel sein. Also wenn ich verschiedene Sachen machen kann, dann muss ich das Mittel nehmen, was am mildesten ist und den Angriff aber auch effizient abwehrt.
Hast du ein Beispiel, wir hatten letztes Mal, jetzt habe ich doch letztes Mal nochmal gesagt, ein schönes Beispiel für ein ungeeignetes Mittel.
Habe ich das?
Ja, also ich stehe neben Lauras Auto. Laura kommt, nimmt mein Handy.
Ach so, ja, ja.
So, und geht damit nach links. Rechts steht ihr Auto und ich sage, Sapperlott, nehme meinen Baseballschläger, den ich nicht benutzt habe, um mein Handy zu verteidigen. Und jetzt hacke ich Lauras Auto kaputt. Ja, um zu sagen, jetzt hör, gib mir mein Handy wieder, hau ich es aufs Auto ein. Da könnte man überlegen, ist das geeignet?
Mhm.
Ja, weil Laura läuft ja gerade weg mit dem Handy und jetzt mache ich einfach was und sie kriegt ja gar nicht mehr mit und jetzt hau ich auf was kaputt und sag, okay, das ist vielleicht nicht geeignet. Ja, so, also so als Beispiel. Und mildestes Mittel hat Laura alles richtig erklärt.
Genau, immer das da gibt es noch eine Einschränkung beim Schusswaffengebrauch. Da gibt es so drei Schritte im Grunde, beziehungsweise vier. Wenn ich eine Schusswaffe habe, dann muss ich erst Folgendes machen. Ist in der Praxis vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir gucken das gleich mal. Also erstmal muss ich eine Warnung abgeben. Achtung, ich habe hier eine Schusswaffe. Dann muss ich einen Warnschuss abgeben. Und wenn das auch nicht hilft, dann muss ich oder sollte ich in Körperregionen schießen, bei denen keine Lebensbedrohlichkeit vorliegt, also zum Beispiel Knie, Unterschenkel oder Schulter. Ein tödlicher Schuss soll nur das allerletzte Mittel sein.
Und da habe ich mich letztes Mal schön drüber aufgeregt, weil das nämlich der größte Quatsch ist. Aus verschiedensten Gründen. Also abgeschrieben haben wir das hier aus einem wunderbaren Lehrbuch für Studierende. Ja. Und das ist natürlich der größte Dummsinn auf dem Planeten. Weil es ist jetzt ja nicht so, wir machen mal ein anderes Beispiel. Laura geht abends ne, so durch die Gegend, ahnt nichts Böses, ich springe sie von hinten an, sie zieht ihre 9mm raus.
Mhm.
Und jetzt fängt die mit mir eine Diskussion an, oder was? Also das,
klar.
Was, so, von, weiche von mir, holder Schuft, blöder Schuft. Ich bin bewaffnet. Und dann sage ich, pass mal auf, Mädchen, du, ich, wir beide, hier, jetzt wirst du mal richtig abgezogen und verdroschen. Und dann gibt sie natürlich erstmal in aller Ruhe einen Warnschuss in die Luft ab, ja. Und dann schießt sie mir erst in eine, also, das ist halt Quatsch, ja. Also ich glaube, dass das so der Lehrbuchfall ist für Polizisten. Und jetzt müsste man, Polizistinnen, ja, genau, und jetzt ist halt eine Situation, in der es nicht auf Leben und Tod steht, ja, so, sondern es geht halt darum, ist keine Ahnung, da steht halt einer und sagt, ich gehe nicht weg oder so, oder ist mit einem Messer und der ist jetzt so weit weg, damit man noch alle Zeit der Welt hat. Ich glaube, dass in den allermeisten Notfallsituationen, wo insbesondere Privatpersonen eine Waffe dabei haben, man so viel Zeit nicht hat. So, genau. Man muss halt,
meistens nicht, nein.
Genau. Und dann ist halt das dümmste Beispiel, was ich jemals in dem Lehrbuch gelesen habe, ehrlich gesagt, nach dem Studium ist mir das jetzt seit langer Zeit wieder aufgefallen, keine lebensbedrohliche Schüsse in Knie, Unterschenkel oder Schulter. Im Knie, im Unterschenkel und der Schulter befinden sich jeweils Gefäße, die ausreichend verletzt dafür sorgen, dass man innerhalb von 3-4 Minuten sehr, sehr tot ist.
Mhm.
Ja? Und deswegen glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es, also ist natürlich was anderes, als wenn ich einfach, Laura kommt, will mir was wegnehmen und ich schieße sie halt ultimativ in die Stirn, ja, oder ins Herz, so, da, oder in die Lunge. Das mag alles sein, dass das gefährlicher ist als ein Schuss in den Unterschenkel. Aber, und auch die Beine schießen ist wahrscheinlich immer eine nette Maßnahme im Vergleich zu woanders hinschicken. Aber dass dort keine Lebensbedrohlichkeit vorliest,
halte ich so auch für ein bisschen schwierig, so, damit zu argumentieren.
Genau, und PolizistInnen, die ausgebildet werden, ja, also nicht alle gut, aber theoretisch werden die ja ausgebildet dafür, Gewalt so einzusetzen, dass nicht gleich alle tot sind, wenn das passiert, ja. Nicht mal die haben realistisch, wenn man sich mal Untersuchungen anguckt, eine Chance, gezielt zu schießen. Das ist ja nicht so, als wie beim Computerspiel, wo ich mich in aller Ruhe, ne, mit meinen Tüte Chips und meiner Cola und meiner Maus so in aller Ruhe zielen kann, sondern das ist ein Hack-Mack, ein Durcheinander. Und da wird die Waffe gezogen und es wird abgedrückt. Und dann liegen regelmäßig keine 3 Sekunden drunter. Und da kann man auch als Laie gar nicht zielen. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen, das ist so was man in die Jura, wenn man die Dings schreibt, in die Klausur schreibt. Wenn es zu einer richtigen Notfallsituation kommt, Glaube ich zum Beispiel nicht, dass man das immer muss. Es ist natürlich was anderes, wenn einer kommt und dich beleidigt oder mit deinem Handy, wir kommen dann nämlich gleich nochmal zu, mit deinem Handy wegläuft und du schießt ihn jetzt in den Rücken. Das sind sicherlich Sachen, wo man das anders, aber wenn es darum geht, dass du selber bedroht wirst, ja, also kommt einer und du weißt nicht, was der von dir will oder der will dich jetzt überfallen, missbrauchen oder töten oder verletzen, dann ziehst du deine Waffe und drückst ab.
Ja. Ja,
viel gefährlicher, aber das ist auch nochmal die Sache. Ich habe glaubhafte Schilderungen einer Reihe von Mandanten erlebt, wenn irgendjemand eine richtige scharfe Waffe zieht, dann ist so eine Auseinandersetzung auch meistens vorbei. Weil alle Beteiligten wissen, wenn sie nicht zufällig auch eine scharfe Waffe dabei haben, okay,
dann jetzt ist
vorbei, jetzt ist es halt sehr gefährlich, der drückt ab und ich bin tot. Ja. Fast gefährlicher sind noch die Spezialspezialisten, die Messer ziehen.
Ja? Messer sind auch richtig fies, ne?
Weil dann glauben nämlich die Leute immer, ist ja nur ein Messer, ja, und dann sind sie tot. So, also das ist halt echt ganz, ganz bitter, ja. So, was Juristinnen und Juristen noch lernen, also das nochmal, es muss geboten sein, geeignet sein und es muss das mildeste Mittel sein, genau. Soll heißen, wenn ich die Wahl habe, steche ich mit dem Messer zu oder haue ich mit dem Knüppel zu, müsste ich wahrscheinlich mit dem Knüppel zuhauen. Ja, und nicht nur wahrscheinlich, sondern muss das. Dafür muss es aber auch gleich geeignet sein. Ne, das ist auch manchmal die Frage.
Ja, was wir auch nicht machen, ist eine Güterabwägung.
Was heißt
das? Also wir wägen nicht das eine Leben oder die eine Verletzung gegen die andere ab.
Genau, das würde nämlich bedeuten, bei der Abwägung Leben gegen Leben, dass man das nicht machen darf.
Genau. Wo willst du da rauskommen? Nicht.
Genau, also du darfst niemand anderen erschießen, wenn er dich sonst erschießt. Alles klar.
Ja, genau, dann haben wir das Thema, das gehört auch noch zur Notwehrhandlung, die Gebotenheit.
Genau, und das ist im Prinzip eine Folge von dem, was wir gerade diskutiert haben. Ja?
Ja.
Warum muss es geboten sein? Man könnte eigentlich nach der Erforderlichkeit Schluss machen. Man könnte eigentlich sagen, jede Notwehrhandlung, das hatten wir so zum Schluss, keine Güterabwägung, jede Notwehrhandlung ist in Ordnung. Und dann gibt es halt so Beispiele, wo man sagt, naja, das ist aber irgendwie sozialethisch schwierig. Und da wird Laura jetzt wahrscheinlich den Kirschdieb erläutern können.
Ja, jemand klettert auf den Baum, klaut da Kirschen und wird erschossen dabei.
Genau.
Vom Eigentümer des Baumes oder des Gartens.
Genau. Und das Schulbeispiel ist, da klettern zwei Kinder in den Baum.
Mhm.
Und der Weltkriegsveteran, Klammer auf, Erster, Klammer zu, sitzt im Garten auf dem Stuhl, weil er kann nämlich, oder auf dem Rollstuhl, weil er kann nämlich nicht mehr laufen und die Kinder jetzt irgendwie aus dem Baum schütteln. Aber er hat eine Flinte und jetzt schießt er die Kinder aus dem Baum. Und nach dem, was wir vorher gesagt haben, geeignet, naja, wenn die Kinder tot sind,
können sie nicht mehr Kirschen
essen. Können sie keine Kirschen mehr klauen. So, mildestes Mittel.
Ja.
Naja, der könnte ja aufstehen. Nee, kann er nicht. So, jetzt sitzt er dann nämlich, der kann nämlich nur, ne, die Kinder sitzen dann, steht er auch auf Alter, so nach dem Motto. Okay, dann ist jetzt das mildeste Mittel. Und dann kann der sogar bei Schusswaffengebrauch das volle Programm machen, ne? Wenn ihr blöden Belger nicht aus dem Baum kommt, dann schieße ich. Dann sagen die, ja, mach doch. Dann essen die weiter Kirschen. Dann schießt er einmal in die Luft. Dann sagen die Kinder, oh, na, Opa, hast du genug Munition dabei? Und dann zielt der ganz genau, ist ja Weltkriegsveteran, der hat's drauf, auf das Knie, ja, trifft das Kind im Knie. Und der andere frisst immer noch, weil dann schießt er den Kopf. Ja, so, also, das wäre jetzt so die Eskalation. Und dann würde man sagen, naja, ist erforderlich.
Ja.
Und da zuckt, ne, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Der Spruch ist geklaut von einem sehr guten Kollegen aus dem wunderbaren Köln und sagt, naja, das kann ja nur, also das kann jetzt so sein, das wollen wir nicht. So muss man das halt sagen. Und das ist halt ein krasses Missverhältnis, wenn es halt so, es geht um Kirschen und du erschießt irgendwelche Kinder, dann kannst du das so nicht machen. So, dann gibt's noch den Angriff erkennbar schuldlos Handelnder, der vollkommen Besoffene, ja, oder
auch Kinder.
Ja. Genau, also wer schuldlos handelt, du darfst halt, also gerade so, kommt ein Kind, kratzt an deinem Auto rum, dann kannst du nicht einfach totfahren, ja. Das ist ja so das andere Beispiel, so, was du fährst, ne? Hör auf, mein Auto rumzukratzen, zack, tot. Dann ein sehr schönes Beispiel, nämlich innerhalb der Familie muss man auch höhere Rücksichtspflichten nehmen. Und da werden gern die Beispiele genommen, einmal Geschwister, ja, also dein Bruder nervt dich. Du bist auch Bruder, ja, und dann darfst du den nicht einfach totschlagen, ne? Da musst du so ein bisschen zurückweichen, wenn du dich unter Geschwistern kabelst. Das gleiche gilt für Eltern und so weiter. Und spannend, Rechtsprechung relativ ausgeprägt, aber auf dem absteigenden Ast dieses Argument. Und ein ganz schönes Beispiel, wie sozial-ethnische Einschränkungen funktionieren, Ehefrauen, Mhm. Also die Ehefrau hat, so gibt es noch durchaus Rechtsprechung, in einer Notwehr, also alte Rechtsprechung, das zurzeit würde dann immer so viel Alarm, kommen wir gleich zu. Die Ehefrau, die in einer Notwehrlage sich gegen ihren Ehemann befindet, der Ehemann, weiß ich nicht, möchte sie gerne missbrauchen oder verprügeln oder Schlimmeres, ja?
Ja.
Und die muss, kann jetzt nicht einfach sagen, Angriff meines Ehemanns, der vermobbt mich jetzt, zack, Messer tot. Ja? Also, gegenüber Ehepartnern muss man eine gewisse, jetzt seht ihr leider Lauras Blick nicht. Das ist nämlich so eine.
Unfassbar, ja.
So, warum ist das unfassbar?
Nee, wir reden jetzt nicht darüber.
Nein, ich bin ja auf deiner Seite, das weißt du doch, aber da musst du aber mal anerkennen, dass es halt eine Rechtsprechung gibt, die es gab. Aber ja, sag doch mal, warum du das so daneben findest, ist doch eine super.
Naja, weil das halt bedeutet, ich muss mich als, also das ist wie früher, ich muss ja auch eine Vergewaltigung der Ehe ertragen, weil das ist ja eine Ehe. Und eine Ehe ist ja was Besonderes und da kann der Mann machen, was er will, nur weil er verheiratet ist. Das kann es halt nicht sein.
Ja, ich bin ja bei dir, das ist halt totaler Quatsch. Also sein, du bist da, ne, also sein, du verteidigst halt gerade den Typen. Aber nee, jetzt mal so einfach ist es, ne? Ich finde das Beispiel ganz schön. Letztes Mal ist noch ein bisschen mehr aus dir rausgebrochen, das war noch ein bisschen schöner. Jetzt hast du halt nur so eine ich bringe hier alle um Maske. Ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel, weil in den, 50er, vielleicht auch noch beginnenden 60er oder vielleicht sogar späteren Jahren des letzten Jahrhunderts, werden dann beim BGH alle gesagt haben, so, ja, nun guck, ne, so ist das halt, da hätte sie den halt nicht heiraten sollen, und wenn sie den halt heiratet und alle Vorteile.
Ist halt auch noch alle Nachteile.
Dann kann sie halt nicht voll brutal zurückkechern, also ja. Hauen. Das geht halt nicht. Da muss die halt Rücksicht nehmen, ja. Und heute würde man.
Frage mich, wo seine Rücksichtnahme ist, dann in. Aber gut, ja.
Naja, er wird ja auch Opfer einer Notwehrhandlung. So würde man das ja. Also, so wäre das Argument, ne?
Eine Notwehrhandlung kommt immer aus dem Nichts, oder was?
Offensichtlich nicht. Er ist ja schon ein Angreifer, ne? Da muss er auch für bestraft werden. Aber das ist halt so eine verquere Logik, wo ich halt auch so heute sagen würde, von meinem sozial-ethischen Verständnis, würde ich halt sagen, nochmal kurz einen Schritt zurück. Meine Mandantin. Ja, um es mal so zu argumentieren, darf nicht alles Erforderliche tun, um sich jetzt diesen Übergriff zu entziehen, weil sie ihm mal die Ehe versprochen hat, ja, oder man kann das ja auch noch unter dieser zusammen ist oder so, also weil das der Intimpartner ist oder war, das wäre ja vollkommen, also diese besondere Verwerflichkeit, so würde man ja heute argumentieren, der Gewalt innerhalb der Beziehung, wird halt damit begegnet, dass dann auch noch die Geschädigte im Zweifel sich nicht richtig wehren darf. So. Mhm. Also wenn man das heute am Amtsgericht Buxtehude urteilt als Richterin, ja, kann man sich aber sicher sein, dass das der örtliche Schmierfink in die örtliche Presse schminkt und dass man dann aber einen Shitstorm bei Twitter hat, der ohne Ende ist. Und das vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, das muss man mal sagen, weil das natürlich so ein bisschen, also das zeigt halt, was eine sozialethische Einschränkung ist. Ja, eine sozialethische Einschränkung ist halt auch ein gewisser Teil Zeitgeist, ja. Dass Frauen sich wehren dürfen gegen ihre Männer, ist kein Zeitgeist, ja. Aber dass man das überhaupt reingenommen hat, war halt, das ist eine andere Ding. Und dass man halt sozialethische Einschränkungen nicht fest sind. Und das ist natürlich auch ein geiles Verteidigungsargument, ne? Also, wenn man halt irgendwo sowas hat, dann muss man sagen, das ist ganz schön sozialethisch. Dass allerdings zum Beispiel Kinder, dass man die vielleicht nicht mit dem Gewehr aus dem Baum schießt, das wirkt für mich auf den ersten Blick wie ein Klassiker, der auch durchhalten kann. Aber es zeigt so ein bisschen, was vielleicht, wie das einzuschränken ist oder nicht. So, und dann gibt's noch Bagatellangriffe. Das ist dann die letzte Sache. Also, wenn ich gehe auf Laura zu, Laura weiß, oh, jetzt rempelt er mich wieder an, zieht das Messer und sticht zu, um dieses Anrempeln abzuwehren. Will ich gar nicht ausschließen, dass Leute sowas tun.
Doch, es tun Leute sowas. Ja. Das ist ja das Schlimme daran. Genau.
Das ist auch eine spannende Erfahrung, die ich mache, als ich vor der Pandemie im Normaloutfit, also Pulli, Jeans, Sneaker, wenn du da in die Bahn steigst, dann gibt es eine Reihe von Leuten, die nicht Platz machen. Ja, als Frau kennt man das wahrscheinlich sowieso, dass man immer diejenige ist, die ausweicht.
Ja.
Aber als Typ ist das dann so, dass du das dann auch so, wenn du dann so in voller Anwaltsmontur, Anzug, Krawatte, Anwaltsköfferchen, dann rempelt dich aus irgendwelchen Gründen niemand mehr an. Ja, also ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, ob man da dann besonders angebrempelt wird oder in irgendwelchen Stadtteilen, Linden oder so in Hannover, aber da merkst du schon, da ist ja noch mal ein bisschen mehr Distanz immer gewesen. Mhm. Warum auch immer, zeigt auch vielleicht, warum man diese Klamotten trägt, nicht, dass man nicht angerempelt wird, sondern weil es irgendwelche Projektionen gibt auf jemanden, der in der Lage ist, ein Stück Stoff in dem Hals zu binden.
Wow.
So, okay. Kommen wir zum Wichtigsten eigentlich.
Ja, genau, der Notwehrwille, das subjektive Element dabei. Also, wir müssen auch, also, oder derjenige, der sich wehrt, muss auch wissen, dass er sich gegen etwas wehrt. Also, der muss die Notwehrlage kennen, also den gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Und das muss auch der Grund sein, warum er sich oder sie sich wehrt. Genau.
Und ich werde jetzt ganz viele.
Genau, ich habe schon gesagt, ich lese keine Meinungsstreitigkeiten mehr vor.
Weil du bist bei dem Examen, das verwirrt dich nur, ne?
Das Im Examen gibt es eigentlich keine Meinungsstreitigkeiten.
Genau, im ersten Examen muss man diese ganzen Meinungsstreitigkeiten runterrattern. Also Meinungsstreitigkeit heißt jetzt, was machen wir denn jetzt, ne? So, das ist so die Frage.
Die Literatur sagt das und die Rechtsprechung.
Genau, und dann sagt die Literatur noch das und die dritte Literatur meint das und so weiter und so fort. Und das muss Laura zum Glück nicht mehr machen. Das ist auch Quatsch, wenn man das, dass man das alles lernen muss immer. Es wäre viel sinnvoller.
Wir folgen eh dem BGH. Dafür,
wenn ihr auch, genau, wenn ihr Strafrecht lernt, würde ich euch tatsächlich empfehlen, euch ab dem ersten Semester anzugewöhnen, zu lernen. Also ihr dürft das nicht aufschreiben, ne? Das lernt ihr dann im Kurs, aber von vornherein im Kopf zu lernen, der BGH sagt, Doppelpunkt, und dann die anderen sagen. Und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr dann durch seid beim ersten Examen, den Rest löschen. Ja, und nur noch drauf zugreifen, wenn ihr gerade mal eine bescheuerte Verteidigung plant, ja. Aber ja. In den Klausuren und so braucht er das dann nicht mehr. So, ich habe das nämlich immer anders gemacht. Ich habe nämlich das so gelernt, wie die das vorstellen. Eine Meinung, eine andere Meinung, noch eine dritte Meinung und habe mir nie gemerkt, was der BGH ist. Mit dem Ergebnis, dass ich also mittlerweile geht's, aber dass ich halt schon so eine Zeit lang gebraucht habe, so das erste Jahr im Ref oder so. Dass ich gesagt habe, ja, scheiße, wie löst das denn der BGH? Und heute erwische ich mich manchmal so in absurden Sachen immer noch, dass ich dann nachgucken muss, ach so, okay, der BGH macht das so, ja, gut oder nicht gut. Aber ich würde das von vorne jeder Juristin, jedem Jurastudenten oder so, oder Jurastudierenden empfehlen. Lernt Rechtsprechung und den Rest. So, die Rechtsprechung sagt nämlich jetzt Folgendes. Naja, Pech gehabt, ja?
Ja.
Bringen wir mal ein Beispiel, wo das relevant wird. Laura möchte.
Achso, wobei Pech gehabt, du hast noch nicht gesagt.
Ja, Pech gehabt, dann bist du
halt, wenn dir sein Notwehrwille nicht vorliegt.
Genau, wenn dir Notwehrwille nicht vorliegt, Pech gehabt. Bringen wir mal ein Beispiel, das ist ein bisschen einfacher. Laura will mich umbringen. Laura steht hier.
Klar.
Steht hier auf dem Parkplatz, ja, zusammen mit ihrer Schrotflinte. So. Nee, Schrotflinte ist zu groß. Zusammen mit einem kleinen Messerchen. Und ihr Plan ist, mich schön abzustechen. So. Ich will Laura umbringen. Ja. Ich habe meine Pistole in der Hosentasche und nehme mir vor, ich fahre jetzt zu Laura. Ich weiß nicht, dass die hinten am Parkplatz steht und darauf wartet, mich da kalt zu machen. Jetzt marschiere ich los und stehe da auf dem Parkplatz, will mein Auto aufschließen, ja?
Ja.
So. Und sehe aus dem Augenwinkel, wie Laura da lang geht. Und ich denke, oh, das ist ja ein Zufall. Das bietet sich ja an. In Wirklichkeit schleicht sich Laura gerade dran, um mich abzustechen. So. Müssen wir mal kurz alles subsumieren. Laura will einen rechtswidrigen Angriff gegen mein Leben führen. Ja? Alles klar. Ich wäre jetzt, wenn ich wissen würde, dass sie hinterm Rücken ihr Messerchen hat, wäre ich in der Notwehrlage und Angriff mit Messer aus der Nähe, sie schon in der Nähe, ich Pistole. Wenn ich jetzt erkennen würde, oh, die will mich abstechen, ich ziehe die Pistole und puste sie um, damit sie mich nicht erstechen kann, dann gehe ich frei raus, weil Notwehrlage, alles klar, Laura will mich umbringen, ja, gegenwärtiger rechtswidriger Angriff. Ich schieße die um, ja, das ist ein durchaus kein Bagatell. Genau, ist eine
Notbehandlung.
Genau, ja, in der Schule schon, aber in der Schule sage ich, genau. Laura, nein, oh, kleiner bin ich erstochen. So, ne? Also, ist das erforderlich? Jo. Ist das, na, also geeignet? Ja, mindestens Mittel. Ich habe ja nichts anderes, ja, ne? Weglaufen geht nicht, ich bin da so eingekalt in der Park, also, zack. So. Krasses Missverhältnis, nein, ist Laura so doof, dass die erkennbar schuldlos ist, nein, die ist ja, hat das ja voll, ne, also geht alles, ja. Ist das sozialethisch in Ordnung, die Podcast-Partnerin zu erschießen, wenn sie einen umbringen will, alles, den Podcast-Partner schon, ne, da sind wir wieder, sozialethische Einschränkungen, so, nein, ne, so, ist dann gleich wieder ein Femizid, ne, so, wenn ich dich jetzt umpuste, also, ja. Das ist ein doofer Spruch, aber, ne, also ich puste jetzt Laura um, so, ist da, so, und wenn ich das jetzt erkenne ich das aber nicht, ja, weil ich denke ja, Laura geht da lang, wie praktisch ist das denn, da kann ich geh gleich an Ort und Stelle umpusten und puste sie um.
Mhm.
So, nachdem ich dich hier mitten im Wohngebiet umgeschossen habe, ja, rufe ich natürlich selber die Polizei und sag, jetzt habe ich sie, holt mich ab. So, dann kommen die an und fragen, was denn hier passiert, sag ich, na ganz einfach, da war die Laura, ich wollte Laura umbringen, ich habe die erschossen. So, Laura röchelt noch und sagt, ich wollte ihn doch umbringen. So, jetzt ist alles auch aufgeklärt, ne, so, ja. Wenn ich die Schnauze halten würde, ja, Polizei kommt, sagt, was wollten sie, ich wollte ihn umbringen. Ja, sind sie doof, ja, zack, verstirbst du und dann wäre die Sache ganz einfach gewesen, ne? Oder du überlebst und sagst später, ich wollte ihn halt umbringen, tut mir leid, er hat mich halt zum Glück erschossen auf den letzten Metern oder angeschossen. Wenn ich jetzt so doof bin und sage, ich wollte sie aber umbringen, das war mir, ich wusste gar nicht, dass sie mich angreift, ne?
Mhm.
Zack, so, weg ist es, sagt der BGH, wirst du bestraft wie jemand, der überhaupt nicht in der Notwehrlage war. Deswegen lernen wir wieder, wichtigste Sache, auch wenn du Notwehr jemanden umschießt, erstmal Schnauze halten, sag, ich brauche jetzt einen Anwalt.
Das ist ja sowieso das Wichtigste.
So, immer Schnauze halten, Anwalt rufen.
Genau. So, ja. Jetzt haben wir die ganze Theorie gemacht. Und jetzt kommen wir zu zwei Fällen, wo es bei dem einen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger eine Rolle spielt. Also, wir haben ja einmal einen Fall, da geht es um ein Urteil, was der BGH kassiert hat und zurückverwiesen hat. Und zwar, was ist passiert? Geht um zwei mehr oder weniger enge Kumpels. Und ich glaube, irgendwann weniger enger. Und der eine ist verurteilt worden zu Mord wegen Heimtücke, weil er dem anderen, weil er mit dem anderen im Auto saß und ihn dann dreimal in den Kopf geschossen hat nach einem Streit. Das ist die Kurzfassung. Die Langfassung ist folgendes. Die beiden haben wohl zusammen Drogen konsumiert. Der Täter hat bei dem Opfer Drogen gekauft. Und das Opfer hat irgendwann wohl, sagt zumindest der Täter, in Teilen angefangen, unberechtigte Forderungen zu stellen, auch immer höhere Forderungen, was Schulden anging. Und hat den Täter auch massivst bedroht, geschlagen und also wirklich da sehr viel Druck ausgeübt. Der Täter hat dann auch gezahlt. Und dann kam der Tattag und der Täter hatte angekündigt, ja, irgendwie seine Mutter würde noch irgendwie das Geld abholen müssen. Und wurde dann vom späteren Opfer gesagt, ja, wenn das aber nicht passiert, dann gehe ich da in die Wohnung und schlag da alles kaputt, so nach dem Motto. Also schon erneut eine massive Drohung. Ich glaube, es gab auch wieder einen Angriff auf den späteren Täter. So, und dann hatten sie sich verabredet an einem Treffpunkt, wo dann diese Geldübergabe stattfinden sollte. Und der Täter hat daraufhin eine Waffe mitgenommen, ist da hingegangen zu dem Treffpunkt, hat sich da mit in das Auto vom Opfer gesetzt, hat sich hinter den Beifahrersitz gesetzt, der andere saß auf dem Fahrersitz wahrscheinlich, hat sich da so hingesetzt, hat ihm so die Waffe hingehalten und hat gesagt, pass auf, ich brauche mehr Zeit, um das Geld zu beschaffen. So. Und das Opfer war wohl relativ unbeeindruckt davon, hat ihn wohl ausgelacht und hat dann, um so zu demonstrieren, dass es da auch keine Angst vor der Waffe hat, da so hingegriffen Richtung Waffe. Und der hat dann mit der Waffe, die auch bereits entsichert war, dreimal ganz schnell aus kurzer Distanz auf das Opfer geschossen, was sofort tot war. So.
In den Kopf.
Genau, in den Kopf, ja. Das Ganze
ist wichtig für mich, weil ich mir die Spurenlage in dem Fahrzeug immer so gern vorstelle, wenn du das erzählst.
Das ist bestimmt wirklich schön gewesen. Ja. Das LG hat gesagt, wie gesagt, es ist Mord aus Heimtücke. Da komme ich gleich zu. Der BGH hat das nun kassiert und hat gesagt, es ist kein Mord, nur Totschlag, hat das zurückverwiesen ans Landgericht und dabei wird es jetzt aber primär tatsächlich nur noch um das Strafmaß gehen, weil, was ist der Unterschied beim Totschlag, beim Strafmaß zum Mord?
Totschlag 5 bis 15 Jahre, in besonders schweren Fällen lebenslang, Mord lebenslang.
Genau. Hinsichtlich Rechtswidrigkeit und Schuld hat der BGH gesagt, ist alles in Ordnung gewesen. Genau, und warum war es jetzt keine Heimtücke? Heimtücke ist, das machen wir ganz kurz, wir haben das in einer anderen Folge schon mal ausführlicher gemacht mit den Mordmerkmalen. Heimtücke ist das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit in feindlicher Willensrichtung. Also ich muss mich in einer Situation befinden, in der ich nicht mit einem Angriff rechne, deswegen wehrlos bin und das muss auch vom Täter her aus einer feindlichen Willensrichtung passieren. Der Angeklagte hat dazu ausgesagt, er wollte das Opfer beeindrucken und hat versehentlich geschossen. Und der BGH hat Folgendes gesagt. Ja, auch ein bisschen, naja, gut.
Oh Mann.
Der BGH hat aber auch gesagt, es ist keine Heimtücke. Zum einen muss eine Heimtücke nicht heimlich sein. Also ich muss nicht jemanden, weiß ich nicht, von hinten in den Rücken schießen, damit Heimtücke erfüllt ist, damit dieser arg und dadurch wehrlos ist. Es darf auch, ich darf auch bei jemandem klingeln, ihm die Waffe hinhalten, er sieht das und ich schieße dann. Aber genau das ist es nämlich, es muss zwischen dem Erkennen der Gefahr und des Angriffs eine sehr kurze Zeitspanne liegen. Also dass das Opfer zwar dann quasi kurzfristig nicht mehr arglos ist, aber deswegen wehrlos, weil halt die Zeit zu kurz ist, um sich zu wehren. Und dann kommen wir zu der Sondersituation.
Ganz kurz,
ja?
Für die, die jetzt zuhören und das irgendwann mal im Examen auf dem Tisch liegen haben oder in der nächsten Strafrechtsklausur, die Lösung befindet sich schon in den Standarddefinitionen, die man lernt. Ne? Also, die, ne, das ist ganz kurz, Heimtücke ist die Ausnutzung der Arglosigkeit und deswegen, oder das Opfer muss, die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit. Und wehrlos ist, wer aufgrund der Arglosigkeit, ne, in seinen Verteidigungsmöglichkeiten wesentlich eingeschränkt ist, ist, glaube ich, die Formulierung. Wenn natürlich da so eine Stunde oder eine halbe oder wie viele Minuten auch immer dazwischen liegen, dann bin ich ja irgendwann nicht mehr aufgrund meiner ursprünglichen Arglosigkeit wehrlos, sondern einfach wehrlos, weil das halt ganz grundsätzlich eine beschissene Situation ist. So könnte man da rangehen.
Genau. Man kann sich das aber auch einfach merken.
Die zwei Möglichkeiten, wie man Jura macht. Alles merken oder sich irgendwas Wildes ausdenken.
Genau. Genau, in diesem Fall ist es aber so, also wie gesagt, Heimtücke muss nicht heimlich sein, ich kann auch so eine Heimtücke verwirklichen, aber in diesem Fall ist es ja so gewesen, dass der Täter durch das Opfer erpresst worden ist. Und dann liegt beim Opfer keine Arglosigkeit mehr vor, weil es ja selber eine Art Angreifer ist, indem er den späteren Täter erpresst hat. Und unabhängig davon, ob, wir haben gerade über die Notwehr gesprochen, über den Angreifer und was man dann machen darf bei so einem Angriff, es ist unabhängig davon, ob später eine mögliche Notwehrhandlung vorliegt und ob diese auch vollständig vorliegt beim Erpressten. Genau. Also der Täter hat das Opfer hat den Täter erpresst und deswegen konnte es nicht davon ausgehen, dass das Opfer sich nicht irgendwann auch mal wehrt und konnte deswegen nicht arglos sein. Zudem ist es so gewesen, dass, das hat zumindest der BGH so angenommen, dass der Angeklagte oder der Täter nicht mit Tötungsvorsatz eingestiegen ist, sondern dass er einfach diese Waffe mitgenommen hat, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen, um nicht wieder angegriffen zu werden und hat sich auch deswegen auf die Rückbank gesetzt, um zu verhindern, dass ihm die Waffe direkt entnommen wird. Er wollte damit mit einer Bedrohungssituation schaffen, aber nicht quasi diese Situation komplett auflösen, indem er den anderen tötet. Genau. Und warum ist es jetzt aber keine Notwehr? Also keine Heimtücke, ja, aber man könnte ja auch drüber nachdenken, ist das vielleicht sogar eine Notwehr gewesen, weil eben der Täter selber bedroht worden ist durch das Opfer. Und das ist ein
Angriff.
Das ist ein Angriff. Und wir haben es hier mit einem andauernden Angriff zu tun, weil diese Bedrohungssituation zog sich, ich weiß nicht, über mehrere Wochen zumindest, und war damit auch gegenwärtig. Also der Täter war unter einem ständigen Druck quasi, diese Geldforderung zu erfüllen. Sonst würde ihm oder auch seiner Familie was passieren. Aber, das sagt zumindest der BGH, die Tötung war nicht erforderlich. Und da fliegt man dann raus, weil der BGH sagt, dem Täter wäre es zumutbar gewesen, zur Polizei zu gehen und quasi den anderen anzuzeigen, auch ohne sich dabei selbst zu lassen. Wir haben ja hier schon drüber gesprochen, es geht hier um Drogendelikte. Da hätte er sich ja gegebenenfalls auch selber Strafe machen können. Da gibt's die Möglichkeit, die war mir auch nicht ganz so präsent, über den 154c, das ist die Möglichkeit des Absehens von der Verfolgung. Wenn jemand Opfer einer Nötigung oder Erpressung ist, könnte man hier nämlich drauf kommen. Und da dann zur Staatsanwaltschaft geht und das oder zur Polizei geht und sagt, hier, mich erpresst jemand. Und dann wird bekannt, der erpresst mich, weil ich bei ihm Drogen gekauft habe. Dann könnte die Staatsanwaltschaft auch sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wir verfolgen nur die Erpressung. Das ist möglich. Und wie gesagt, der BGH sagt, er hätte zur Polizei gehen können. Alles andere, also die Tötung war jetzt nicht erforderlich dazu, um diese Bedrohungen abzuwehren, auch wenn sie natürlich den Angriff endgültig beendet hat. Das stimmt zumindest.
Geeignet war es, ja.
Genau. Ja.
Wer tot ist, bedroht nicht mehr.
Das stimmt.
Also meistens.
Also ja, das Ganze geht jetzt zurück. Das LG muss halt jetzt nochmal primär übers Strafmaß entscheiden.
Genau. Ja, spannende Sache. Also ich finde es spannend, diese Dauergefahr. Das ist in verschiedenen Versionen, auch beim Haustyrannenfall, also
genau.
In dem Fall, wo die vom Ehemann tyrannisierte Ehefrau irgendwann
sagt, jetzt ist Schluss.
Ich
denke, da darf man sich nicht wehren, weil man in einem Näheverhältnis steht.
Man ist eingeschränkt. Man muss ihn halt nur anstechen, nicht erstechen. So, oder um die anderen Beispiele zu bringen, mit der eisernen Gusspfanne nur einmal auf den Bauch hauen, nicht mehrfach auf den Kopf. Oder mit dem Revolver nicht den
kompletten Revolver. Sorgt ja auch nicht dafür, dass man dann noch gefährdeter ist im Zweifel, wenn man sich auch noch so wehrt, dass der andere noch Möglichkeiten hat, nochmal richtig drauf zu hauen.
Genau, aber das ist, da sind wir, also das sind ja all die, tatsächlich diese Sachen Notwehr, ne? Ja, ja. Notwehr ist eigentlich eine smarte Maßnahme, hätte ich mal was gesagt. Ja, also das ist irgendwie sinnvoll, aber diese Dauergefahrfälle, das ist dann häufig, wenn man, also Dauergefahr ist nur, wenn du in einem fremden Land bist und nicht weiß, wie du dich sonst retten sollst, ja?
Ja.
Weil du bist halt nach Deutschland gekommen und weißt nicht, dass man hier einfach zur Polizei gehen kann. Ob das in der Realität, wenn so ein Mandant zu mir kommt und sagt, was mache ich jetzt, kann ich den eigentlich anzeigen und werde ich dann bestraft, dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, ich gehe davon aus, dass die dich dann schon bestrafen
ja.
wegen deiner
Drogendelikte,
weil die Staatsanwaltschaft also zumindest die ich dann erlebe, ist dann häufig nicht so, dass man das hinkriegt. Kommt immer darauf an, wenn es darum geht, ich meine, wenn es nur um 8.000 Euro Drogendelikte geht und der nicht 32 Mal vorbestraft ist, kriegt man das wahrscheinlich alles hin mit einer Maßnahme, die am Ende in Freiheit landet. Ob das so realistisch ist, weiß ich immer nicht. Es ist wohl aber wahrscheinlich besser, als einfach jemanden zu erschießen.
Das ist also immer besser. Im Regelfall.
Ja, nein, auch bei solchen schweren Verletzungsnummern, das ist immer alles viel, viel entspannter, wenn am Ende noch alle leben. Ja, also das ist, ist merke ich so in meinem Alltag so, wenn da irgendjemand tot ist, dann ist halt irgendwie nichts mehr dran zu retten an der Nummer. Dann geht es halt nur noch um Schadensbegrenzung und halt auf einem ganz anderen Niveau, ne? Weil ist ja klar. So, deswegen ist hier halt auch so spannend. Wie hat denn, weißt du, wie die Verteidigung plädiert hat in der Sache? Hat die Notwehr angenommen?
Ah, nee, das weiß ich nicht mehr. Ich kann aber noch mal kurz. Ich habe euch den Beschluss des Bundesgerichtshofs.
Oder auf fahrlässige Tötung?
Nämlich reingepackt. Ich gucke mal. Nee, wegen Mordes. Schuldspruch wird geändert und so weiter. Nach den Feststellungen. Erzähl mal irgendwas.
Ja, also, weil man könnte jetzt ja noch mal Folgendes überlegen. Was ist denn, wenn der Mandant, also die eine Sache ist, was ist, wenn der Mandant aus Versehen schießt, dreimal nacheinander? Musste ich grinsen, weil ich habe mal so ein Musical gesehen im Fernsehen, ich glaube, das war Moulin Rouge, und da gibt es eine Szene, wo eine der Sängerin singt, ich krieg's nur noch auf Deutsch zusammen und dann den Refrain auf Englisch, aber im Wesentlichen, oh, ich hatte Streit mit meinem Mann und das war total schlimm, weil er ist dann in mein Messer gelaufen, 10 times, also 10 Mal, ja, so, also das klingt halt so ein bisschen, dann habe ich halt außerdem dreimal nacheinander geschossen, ne, also weiß ich nicht, müsste einen mal überlegen, aber wenn man das macht, wenn man also jemand mit einer Pistole rumfuchtelt und es eine Stresssituation gibt und dann drückt man aus Versehen ab, dann wäre das ja eine fahrlässige Tötung und das wäre natürlich vom Strafmaß ganz kommod, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, bis zu 5 Jahre... oder bis zu 10, ich bin mir gerade nicht sicher, aber eins von beiden müsste man das haben, fahrlässige 222, ja, Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht, ne? Also 5 Jahre dafür, dass man jemanden im Auto abknallt, bei dem man Drogenschulden hat, fände ich jetzt irgendwie ein ziemlich gutes Ergebnis, ja, wenn man das noch ein bisschen runterzieht, auf 4 Jahre ist so ein offener Vollzug möglich, ja, also das,
ja.
Und bei der fahrlässigen Tötung ist auf jeden Fall in Norddeutschland auch immer eine Strafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, möglich, müsste man halt mal sich genau gucken, aber fahrlässige Tötung wäre jetzt auf jeden Fall auch eine Lösung. Die Überlegung ist ja, was bedeutet eigentlich, wenn was passiert eigentlich, wenn der glaubt, er ist in einer Notwehrsituation? Und das ist nämlich spannend eigentlich, ja. Mhm. Weil, wenn der jetzt nämlich, das ist nämlich in Paragraph 16 geklärt, wenn der jetzt nämlich sagt, naja, Ich habe den schon erschossen und ich habe in Notwehr gehandelt.
Ja.
Und dann kommt halt das Gericht und sagt, nee, hast du nicht, kennst du nicht die BGH-Rechtsprechung, die ständige? Dauergefahr, du hättest zur Polizei gehen müssen, mach doch mal 154c StPO, ist doch kein Problem. Und dann sagt der, hä? Und dann sagt der Verteidiger, naja, mein Mandant hat das halt nicht gewusst, der hat sich geirrt, ne? Mhm. Und dann kommt nicht Paragraph 16 StGB, Irrtümer Tatumstände, wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich und so weiter und so fort. Oder wer bei Begehung der Tat irrige Umstände annimmt, welchen der Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würde, kann und so weiter nur nach dem milderen Gesetz verschärfen. Aber das wäre halt die Frage, ob der Irrtum das sperrt. Und dann ist es, glaube ich, aber nicht 16, sondern es ist, glaube ich, Paragraph 17. Da habe ich nämlich spontan dummes Zeug gesehen. Fehlt dem Täter bei der Begehung...
Verbotsirrtum.
Bitte?
17 ist aber der Verbotsirrtum.
Ja, ich glaube, es ist aber 17, oder? Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun? So handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafrate nach 49 Absatz 1 gemindert werden. Und ich glaube, das wäre eine Verteidigungsstrategie. Jetzt habe ich das nicht gesehen, der Kollege oder die Kollegin hat das bestimmt gut gemacht.
Das ist aber, 17, 16.
Ist das nicht ein Verbotsirrtum?
Das ist ein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum.
Ja, dann erklär mir das mal. Ich meine,
jetzt
nee, nicht 17.
Ich möchte jetzt kein ETBI erklären.
Okay, weil dann lass mich mal meine Lösung vorschlagen und dann machst du mir gleich kaputt.
Ein Verbotsirrtum ist ja, wenn ich nicht weiß, dass etwas strafbar ist zum Beispiel.
Ja, aber er glaubt ja...
Du machst ja, aber das ist ja... Ja, natürlich.
Natürlich, jetzt werde ich hier... Ja, bisher aber wäre alles easy. Wenn der tatsächlich irrt, dann handelt er nicht vorsätzlich. Da ist nur fahrlässig.
Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das 16 direkt ist, aber warte mal. Es ist auf jeden Fall kein Verbotsirrtum. Ja, es gehört auf jeden Fall zum.
Ja, das Recht, ne? Irrtumsfragen bei der Rechtsfertigung.
Gut, dass wir jetzt hier kurz abgedriftet sind. Wir können auch mal eine Folge zum
Irrtum machen. Ja, Irrtum.
Genau, Erlaubnis
Tat. Ich bin immer wie jetzt unsicher und am Ende sage ich, ach so war das.
Ja, ja, so. Ja.
Nee, ist natürlich 16. Oh. Genau. Ja. Wäre auf jeden Fall meine Verteidigungsstrategie, ne? Zu sagen, naja, vielleicht war er gar nicht, hat er geirrt und dachte, es gibt eine.
Das stimmt. Aber dann müsstest du ja auch schon sagen, okay, er ist da hingegangen, um. Also er hat die Waffe eben nicht mit, also schon mitgenommen, um auch gegebenenfalls sie einzusetzen.
Ja,
das hat er ja bestritten.
Ne? Weil dann bist du ja. Wieder, na gut, was ist, wenn der sich da, das ist natürlich alles schwierig zu erklären, ne? Wenn du dich natürlich da reinsetzt und sagst, im Notfall schieße ich ihn halt in Notwehr um.
Ja, die Waffe war halt auch schon entsichert, ne? Also es ist halt auch, die war einsatzbereit.
Das ist nicht so einfach.
Nee.
Das ist nicht so einfach.
Ich weiß leider nicht, was die Verteidigung gemacht hat. Kann's nicht sagen. Okay.
Also sagen wir so, das sind so Sachen, die man, glaube ich, mit dem Mandanten dann mal in der Klausurtagung von morgens bis abends durchbesprechen muss. Und mal sehr genau drüber nachdenken.
Ja. Oh. Gut. Dann Band kommen wir zu einem anderen Punkt. Da ist, ich habe das schon mal gesagt, da ist Rechtfertigung nicht ganz so relevant, aber andere interessante Sachen. Vor allem haben wir den schon mal besprochen. Und zwar nochmal, was ist passiert? Es geht um den ehemaligen CDU-Kommunalpolitiker Hans-Josef Behner. Der ist verurteilt worden jetzt aktuell wegen gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Waffenbesitzes und Beleidigung zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft. Da wir über 2 Jahren sind, ist das offensichtlich auch keine Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte da gefordert 3 Jahre und 9 Monate. Und was ist passiert? Herr Behner hat Folgendes gemacht. Es war Dezember 2019. Er saß in seinem Wohnzimmer mit seiner Frau, hat dann vor seinem Grundstück ein paar junge Männer ausgemacht, die dort irgendwie nicht bewusst, weil es sein Grundstück war, aber dort einfach stehen blieben und irgendwie Musik hörten und sich laut unterhielten, hat sich dadurch gestört gefühlt. Hat dann eine Waffe mitgenommen und ist nach draußen gegangen. Dabei ist es durch ihn zu rassistischen Beleidigungen gekommen. Er soll wohl auch Sachen gesagt haben, wie jetzt kommt mal hier aufs Grundstück und dann schieße ich. Hat auch versucht, die mit seiner Waffe zu schlagen und dann gab es einen Schuss und der eine von den jungen Männern ist in den Oberarm getroffen worden und der Schuss war wohl auch potenziell tödlich. So viel zum Thema, ne? Ich schieße auch in Schulter und Knie und Oberarm. Ist alles auch, kann auch mal gefährlich sein. Der Angeklagte, der jetzt aktuell verurteilt, hat gesagt, Er hatte deswegen eine Waffe, weil eine Nachbarin wohl kurz vorher mit einem Messer bedroht worden sei und deswegen hatte er die Waffe zu Hause, offensichtlich aber auch illegal. An dem Abend habe er gedacht, die draußen würden sich streiten und wollte dann helfen. Er sei stattdessen, als er dann draußen gewesen sei, selber beleidigt und dabei auch verletzt worden, irgendwie den Mittelfinger gebrochen oder so. Und der Schuss habe sich im Gefecht gelöst. Er wollte eigentlich nur einen Warnschuss abgeben.
Er hat wahrscheinlich den Jura-Lehrbuch gelesen.
Genau, ja. Am Tatabend selber hat er noch gesagt, er hat gar nicht geschossen. Und später hat er dann gesagt, es war ja Notwehr, musste mich ja verteidigen. Und genau, das ist im Grunde der Fall. Was wohl nicht so schön war, dass die Verteidigung, also man muss dazu sagen, in dem Fall spielt es eine Rolle, das Opfer und dessen Freunde haben einen Migrationshintergrund. Und der Anwalt des Täters auch. Und der Anwalt hat dann wohl versucht, weil die Opfer sich dann an Beleidigungen nicht im Wortlaut erinnern konnten, sage ich es mal, hat dann die Verteidigung mit ihren eigenen Rassismuserfahrungen gespielt, um den Opfern ihre abzusprechen. Also so nach dem Motto, wenn man mich so und so beleidigen würde, dann würde ich mich da schon genau dran erinnern und so weiter. Also es muss wohl auch unschön gewesen sein. Der Herr Behner scheint auch da merkwürdige Ansichten zu haben. Das war wohl schon hat man wohl schon vorher durch verschiedene Posts im Internet gesehen. Genau. Was noch rechtlich interessant ist, die Staatsanwaltschaft hatte deswegen, oder die Anklage war deswegen wegen gefährlicher Körperverletzung, nicht wegen Tod oder versuchtem Totschlag, weil es ja nur einen Schuss gab und die Staatsanwaltschaft hat das so gewertet, dass er dann verzichtet hätte, weiter zu schießen und das sei ein Rücktritt vom versuchten Totschlag gewesen, deswegen nur eine gefährliche Körperverletzung. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, da kommt Nummer 2 in Betracht mit einer Waffe und wohl auch Nummer 5 bei einer lebensgefährdenden Behandlung, weil ja dieser Schuss in den Oberarm potenziell tödlich gewesen ist. Genau. Das dazu. Verteidigung möchte in alles Revision klar gehen.
Dieser Verteidiger wird es auch machen.
Ich gehe davon aus, ja.
Gut. Genau. Also, wertfrei. Ich will noch 2, 3 Sachen. Also, genau, die Frage wäre halt gewesen, deswegen haben wir es mit drin, wie sieht das aus? Darf ich eigentlich Leute, die vor meinem Grundstück lärmen, beschießen?
Nee, und wir haben uns halt auch schon, also die Frage gestellt, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also selbst wenn er wirklich der Meinung war, da draußen würde sich jemand streiten, ist das ja schon eine Sache, muss ich da dann selber mit, also wenn ich glaube, jemand streitet sich draußen und ich nehme dann eine Waffe mit, dann gehe ich ja davon aus, dass da irgendwas los ist, was potenziell für mich gefährlich sein könnte. So.
Ja, oder ich rette da draußen die holde Maid.
Ja, okay, gut. Aber warum rufe ich dann nicht die Polizei? Das ist ja eine Frage, ne? Also warum muss ich der Meinung sein, da irgendwie selber einzugreifen? Deswegen, das ist alles schon so ein bisschen, diese Argumentation der Verteidigung ist da auch schon ein bisschen komisch. Und offensichtlich ist ja das Gericht dem auch nicht gefolgt.
Genau. Spannend ist auch, das ist mal eine Frage, er soll rausgegangen sein, um die rassistisch zu beleidigen und soll versucht haben, die auf sein Grundstück zu locken. Und da wären wir jetzt nämlich nochmal so ein bisschen in der Frage, gehen wir das mal kurz aus, der steht da auf seinem Grundstück und sagt irgendwas und jetzt kommen die auf sein Grundstück und wollen ihn einen auf die Nase hauen. Jetzt zieht er die Pistole und sagt, rechts wieder der gegenwärtige Angriff, ja, also auf meine Person. Ja.
Es geht übrigens in Deutschland nicht. Du kannst nicht Leute erschießen, die auf deinem Grundstück stehen.
Das geht einfach hervorragend.
Ja, darf man
aber. Du musst nur zielen. Aber
in den USA darf man das ja enthalten.
Ja, da gibt's so diese, so das, also in den USA ist das, glaube ich, oder in einigen US-Staaten ist, genau, glaube ich, das Gesetz, gibt's eine gesetzliche Anordnung, wenn du quasi auf deinem eigenen Grundstück einen Eingreifer, Einbrecher erschießt, dann ist das immer Notwehr. Doof nur, es gibt so Statistiken, die allermeisten Einbrecher, die erschossen werden,
sind
Familienangehörige oder Freunde, die aus irgendwelchen Gründen da rumdüsen und du hast das nicht auf dem Schirm. Ja, also,
richtig bitter.
Ja, das ist dann gleich doppelt bitter. Kommen wir aber, könnte man sich überlegen in Deutschland, ob man da auch bestraft wird, wenn man auch seinen eigenen Sohn oder so erschießt, dann ist es wahrscheinlich auch nur eine Fahrleistung. Wahrscheinlich kriegst du 2 Jahre auf Bewährung, weil du nämlich einfach dein Leben eh gerade selber zur Hölle gemacht hast. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Frage. Also, der geht da raus, beleidigt die, jetzt kommen die und wollen ihn auf die Nase hauen. Ja, wenn der jetzt die Leute alle umpustet und damit nicht mal anschließend nicht mehr, also das wäre ja die Frage, darf ich das eigentlich? Und dann kommen wir nämlich zurück, nee, darfst du nämlich nicht, ja, weil du nämlich ja schon mit der Beleidigung die ersten Angriff geführt hast und jetzt wehren die sich vielleicht gegen die Beleidigung. Selbst wenn du die Beleidigung wegdenkst und sagst, naja, ich mache jetzt irgendwas, was nicht dafür sorgt, dass ich selber einen Angriff starte, so dass die aber auf mein Grundstück kommen und jetzt ist es ein Angriff gegen meine körperliche Integrität, sag ich mal. Und es ist ja auch Hausfriedensbruch unter Umständen, ne? Müsste man sich jetzt überlegen, wie das mit dem Grundstück genau da geregelt ist. Und ich baller den jetzt um. Das war ja so offensichtlich das, was da so ein bisschen reinschwang. Ja. Ist das eigentlich Notwehr? Und dann sind wir halt wieder in der Frage, also erstens sind wir in der Frage Gebotenheit, ja, sozialethische Einschränkung. Darf ich einfach rausmarschieren und Leute auf mein Grundstück oder in meine Wohnung locken und dann erschießen?
Nein.
Und wir sind, würde ich sagen. Genau, darf ich nicht. Und es gibt die sogenannte Absichtsprovokation, ja. Also wenn ich eine Situation schaffe, in der ich in der Notwehrsituation bin und dann unter dem Deckmantel des Paragraph 32, da ist nämlich die Notwehrsituation geklärt, dann jemanden mich verteidigen zu können, jemanden zu töten. Ja, also ein anderes Beispiel, das ist so das Schulbeispiel ist, da hat einer ein Messer, da sitzen zwei Leute im Bus, der eine macht immer das Fenster auf und der andere macht das immer zu. Der das Fenster immer aufmacht, macht das Fenster auf, damit der andere weggeht, weil es so zieht. Ja, der will, dass der da irgendwie weggeht, weil der ist irgendwie angetrunken und nervt ihn. Und dann macht er das halt so oft auf das Fenster und der andere wieder zu, bis der halt ausholt und ihn einer auf die Nase geben will, dann sticht der zu und bringt ihn um. Ja, so, also wenn ich also eine Situation schaffe, in der ich immer wieder jemanden trieze, bis der halt zu viel hat, mich angreift, dann sage ich, ja, der war mindestens so schwer wie ich, hat viel besser Kampf und jetzt steche ich ihn ab. Ja, also dann entfällt das Notwehrrecht. Also auch diese Idee, jemanden unter dem Deckmantel des 32, wenn das festgestellt wird, das ist ja immer das Schwierige, ne? Aber wenn das festgestellt wird, dann ist man dran. Und das wäre hier bei Bähner halt auch das Gleiche, wenn der halt da irgendwie versucht, die Leute aufs Grundstück zu löschen und dann zu sagen, er hat mich angegriffen. Und das ist jetzt nicht ganz unrealistisch, ne? Aber dass er dann irgendwie vielleicht sogar Notwehrrecht zugesprochen kriegt, dann ist das sicherlich ein Problem. Die Sache in Deutschland ist halt immer, warum läufst du in deinem Garten mit der Pistole rum? Das ist halt einer der Vorteile, ja, wenn man, deswegen müsste man sich dann eine andere Falle ausdenken, quasi, wenn man da so rauskommen will. Aber das ist halt immer die Sache, das ist ganz gut, wenn man einfach als Gesellschaft es hinbekommt, dass Schusswaffen nicht omnipräsent sind, ja. Dann ist es auch nicht so einfach zu erklären, warum man einfach mal jemanden erschießt. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu der Frage 1617. Laura in der Examensvorbereitung hatte natürlich recht. Es gibt den sogenannten Hells Angels Fall, der das durchdings hat. Kriegst du den zusammen oder soll ich?
Nein.
Ist auch ein fieser Fall. Also folgende Situation. Die Hells Angels, ja, werden immer kriminalisiert von dem Staat, der immer sagt, alles böse Jungs. So, deswegen wollen die Hells Angels jetzt morgens mit einem Essay. Ja, wirklich, das sind aufrechte, ordentliche Unternehmer und die werden so kriminalisiert, ne? Das und, also wirklich, so, diese sogenannten Rocker-Clans, das ist doch alles ausgedacht. So, auf jeden Fall, Lauras Gesichtsausdruck ist ungefähr der gleiche, wie als ich ihr gesagt habe, dass Frauen sich nicht wehren dürfen. Jetzt.
Ja.
Also, Rocker-Clans, ja, sogenannte TM. Es gibt jetzt also diese eine Gruppierung, die Hells Angels, und es gibt die andere Gruppierung, die sogenannten Banditos, und da gibt's jetzt irgendwie Beef, und morgens bemerkt der Hells Angel, dass jetzt draußen vor der Tür sich Leute bewegen und er geht davon aus, ja, das sind jetzt die Banditos, die kommen, um ihn zu holen. Ja?
Banditos.
Und,
Banditos, nicht Tos.
Banditos, egal, also die anderen. Genau. So. Die anderen. Und jetzt steht da einer vor seiner Tür und er merkt, an der Tür wird rummanipuliert und er zieht seine Pistole und er schießt den Polizeibeamten, der auf der anderen Seite der Tür steht und ihn festnehmen will. Und dann wird die Tür aufgesprengt, Polizei gebrüllt und er lässt sich sofort widerstandslos festnehmen. So, wird jetzt natürlich verurteilt wegen Mordes, ne? Logisch. Und da hat der BGH gesagt 2012, nee, der war im Paragraph 16 Erlaubnis, Tatbestand zu tun. Der glaubt nämlich, es kommt jemand, ihn umzubringen und die Polizei macht sich nicht bemerkbar, ja?
Ja.
Es war also so, dass man das ihm glauben könnte, er guckt raus und da sind schwarz vermummte Gestalten, ja? Und keiner hat ein Polizeischild dabei, so nach dem Motto. So. Er erkennt nicht, dass das die Polizei ist. Ist ja auch die Frage, wenn ich glaube, ich werde umgebracht und da hat jemand Polizei drauf stehen und dann ist das nicht die Polizei. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Er erschießt jemanden und er glaubt nicht, dass es die Polizei ist. So, und das hat man ihm geglaubt und deswegen geht er nämlich straffrei da raus. weil er nämlich geirrt hat. Er dachte, er muss sich jetzt wehren gegen einen Überfall der Bandidos und nicht gegen einen Überfall des örtlichen SEK. So. Weil das ist halt die Sache, da sind wir wieder auch in der Notwehr. Die Polizei kommt ja auch rein und will mich jetzt im Zweifel festnehmen. Ja, das könnte man auch, das ist auch ein Angriff und der ist auch gegenwärtig, beziehungsweise der steht jetzt, also, ne, weil er halt unmittelbar bevorsteht. Warum darf ich mich nicht wehren, wenn die meine Haustür kaputt machen, reinkommen, meinen Hund erschießen und mich auf den Boden werfen und böse behandeln? Naja, weil anders als die Bandidos, die vorbeikommen, das machen, um ihren Konkurrenten auszuschalten, macht das natürlich in dem Fall die Polizei und die darf das, weil die hat im Zweifel einen Haftbefehl, den sie vollstreckt. Mhm. Ja, und selbst wenn sie den nicht vollstreckt, könnte man wohl auf die Idee kommen, dass dieser, also wenn die aus Gefahr im Vollzug oder weiß der Teufel was da reingehen, dann sind Polizeibeamten viel zu oft, hätte ich fast gesagt, gerade nämlich trotzdem im Recht. Ja, also darf ich die halt nicht erschießen. So. Und deswegen hat Laura natürlich recht gehabt. So. Ist natürlich ein 16. Aber ist das immer bis zum BGH gegangen, das nach 2012. Also, genau. Es gibt da noch zwei Sachen, die ich ansprechen möchte, wenn du nicht noch was hast.
Nee, aber mach mal kurz.
Genau, wir machen was kurz. Also einmal die Überschreitung der Notwehr, Paragraph 33 ordnet an, überschreitet der Täter die Grenzen aus der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft. Nehmen wir mal das Beispiel, ich gehe nachts mit meinem, fahre ich durch die Gegend, steige aus meinem Auto aus und werde jetzt überfallen, ja, und schon mit dem ersten Schlag, den ich zurückführe, bricht der Täter ab, ja, und der will jetzt eigentlich gerade abhauen. Doof ist, er muss halt an mir vorbei und ich bin jetzt so richtig im richtig Alarm und ich mach den so richtig kaputt, ja, und der liegt schon 2 Minuten auf dem Boden, dann zieht mich endlich jemand von den, einer von dem weg, weil der wehrt sich schon nicht mehr,
ja,
aber ich habe halt, und dann komme ich halt so 2 Minuten später so Sinn und dachte, ich habe mich so erschrocken, ich habe so eine Angst gehabt und das hat mich so verwirrt, also alle drei Sachen, dass ich das nicht verstanden habe, dass der schon nicht mehr aufhört. Dann werde ich nicht bestraft. Ja, spannend, ich bin dann aber trotzdem rechtswidriger Angriff. Ne? So.
Genau.
Und dann gibt es noch den rechtfertigen Notstand. Auch das ist noch eine Möglichkeit, dass man gerechtfertigt ist. Da kann man zusammenfahren. Da kann ich zum Beispiel auch den Nachbarswagen, da könnte ich zum Beispiel anfangen, wenn der Nachbarswagen von der Ex-Freundin kaputt gehauen wird, dann ist das ja kein gegenwärtiger Angriff auf meine Rechtsgüter. Da könnte ich auch mit dem Pfefferspray rausgehen, der Ex-Freundin meines Nachbars Pfefferspray ins Gesicht sprühen und sagen, jetzt hör mal auf. Mhm. Ja? Da darf ich aber nicht abwägen. Da muss ich abwägen, da dürfte ich zum Beispiel, die dürfte ich nicht erschießen. Ja? Das dürfte ich nur bei Notwehr.
Schade.
Übrigens, da kommen wir nochmal zum Schusswaffengebrauch. Wenn die Ex-Freundin mein Auto kaputt macht, ja, also weil es irgendeine Ex-Freundin das hört, schämt euch, ja, wenn ihr diese Gedanken nur habt. Aber da kommt die Ex-Freundin, macht meine und dann muss ich den Schusswaffengebrauch ankündigen. Da stimmt das Lehrbuch dann wieder. Das vielleicht dazu. Ja.
Okay. Gut.
Das zur Notwehr.
Das zur Notwehr, genau. Mehr haben wir auch, gar nicht für diese Folge. Wir hatten mal, ich wollte das kurz erwähnen, wir hatten eine Anfrage bekommen vor einer Weile, da sollten wir was zur Haftung machen für Off-Label-Impfungen. Da müssen wir aber mal ganz ehrlich sagen, da sind wir nicht fachspezifisch zu. Also wir hatten ja mal ein bisschen was gemacht zu Körperverletzung und Corona oder Schulöffnung und Corona, aber das übersteigt jetzt leider doch unsere Kompetenz, da wollen wir auch nicht.
Also ich habe das schon mal gemacht, jetzt beruflich, aber das ist eine Frage, die würde ich, also da würde ich ungern was rauspusten, was dann sagen, es gilt für alle, das ist so ein bisschen sehr spezifisch. Welcher Arzt, welches Alter, welche Impfung, welche, das, ich weiß, dass das ein Wunsch ist.
Ja, und aber wir verstehen auch die Problematik. Ich habe das jetzt auch selber im Freundeskreis, dass Eltern sich dazu entscheiden, das zu machen. Und ich glaube, das ist auch nicht immer eine einfache Entscheidung. Aber da müsst ihr wirklich, ja, da können wir leider
nicht helfen. Aber ganz kurz, das kann man aber einen Satz sagen, die Haftung, die Eltern da gegenüberstehen, ist sehr überschaubar.
Aber ich glaube,
darum, dein Kind hat eine Impfreaktion, also ist dann das 1-millionste Kind. Und hat eine Impfreaktion zum Arzt fahren oder nicht zum Arzt fahren, weil du es vertuschen willst. Also das nicht.
Nee, ich glaube, es ging aber auch darum, ob Ärzte sich haftbar machen können.
Ja, das ist viel, die viel spannendere Frage.
Genau, und dass viele Eltern, Ärzte Angst haben, das dann deswegen nicht zu machen. Und deswegen nicht, wie gesagt, ja.
Genau, sind wir mal realistisch, in 6 oder 8 Wochen ist das für die meisten Eltern eh durch, weil die Kinder alle genesen.
Genau. für die Leute, die uns irgendwann in 2 Jahren hören, wir sind gerade in der Omikron-Welle. Im Jahr 3 der Pandemie.
Jeden Tag neue Höchstwerte. Ein Riesenspaß für wenig Geld.
Aktuell knapp 140.000, meine ich. Heute oder genau. Gestern, ja. In diesem Sinne. Die Aufnahme hat jetzt geklappt.
Das freut mich, Laura. Letztes Mal waren wir nämlich so unfertig. Laura, meine Aufnahme ist weg. Diesmal hat es geklappt. Wunderbar.
Diesmal hat es geklappt.
Bitte bewertet uns bei iTunes.
Und jetzt auch
Apple
bei Spotify.
Apple Podcast heißt das jetzt. Und genau. Bei Spotify.
Da haben wir schon ein paar Bewertungen. Dafür bedanken wir uns sehr. Aber macht das gern weiter.
Und bewertet uns da bitte beide.
Genau. Und schreibt uns gerne Themenvorschläge, Kritik. Und wie gesagt, also bis zum Examen. Ich will es nicht genau sagen, wann das ist. Das ist aber in, sagen wir mal, 2, 3, 4 Monaten in dem Zeitraum. Wir werden auf jeden Fall noch was machen bis dahin und danach hoffentlich auch wieder öfter.
So sieht das aus. Ich danke dir, Laura. Bis dahin. Ciao.
Bis dahin. Ciao.